Herzlich willkommen bei Perspektivwechsel, dem Trainer-Podcast von Home of Goals mit Julia und Paddy. Willkommen zu einer neuen Folge von Perspektivwechsel, Mensch-Trainer-Vorbild. Heute haben wir einen Gast, der den Fußball nicht nur erlebt hat, sondern komplett neu denkt. Leo Tessmann war auf dem Weg in den Profifußball und hat sich bewusst dagegen entschieden. Heute beschäftigt er sich intensiv mit der Frage, wie entwickeln wir eigentlich wirklich Spieler und vor allem, wie entwickeln wir Menschen im Fußball? Ich freue mich extrem auf das Gespräch. Willkommen im Podcast, Leo.
Ja, hey, Paddy, vielen Dank für die Einladung. Freut mich wirklich sehr, heute hier mit dir sprechen zu können.
Und wie du ja wahrscheinlich schon weißt von ganz, ganz vielen Momenten, die ich dir auch schon erzählt habe mit unserer Dankbarkeitsroutine, die haben wir auch bei uns im Podcast verankert. Ich weiß jetzt nicht, ob du schon Folgen von uns gehört hast. Du kannst jetzt einfach mal mit gutem Gewissen Ja sagen. Dann weißt du es ja, dass wir damit immer die Podcast-Folge starten. Und zwar, wofür bist du heute dankbar, Leo?
Ach, ich habe so viel, für das ich dankbar sein kann, glücklicherweise. Ich bin ein gesunder Ehemann einer gesunden Ehefrau. Ich bin ein gesunder Sohn eines gesunden Papas und einer gesunden Mama. Ich bin ein gesunder Bruder von drei gesunden Schwestern und so weiter und so fort. Aber Gesundheit ist ja, wie sich vielleicht auch im Laufe des Gespräches herausstellen wird, irgendwie so eines meiner wichtigsten Themen, ja, oder die mich in meinem Leben verfolgen. Und deswegen ist das sicherlich das, wofür ich auch wirklich tagtäglich dankbar bin.
Das ist doch schön, das ist doch ein schöner Einstieg. Ja, wir werden auf jeden Fall über das Thema Gesundheit sprechen, weil es wahrscheinlich auch mit ein großer Faktor in deinem Leben war oder auch ist. Und ich meine, schon mal vorweggenommen, du bist gerade mitten noch im Medizinstudium. Und auch da dreht sich wahrscheinlich vieles um das Thema Gesundheit. Vielleicht mache ich kurz den Abschluss zum Thema Dankbarkeit. Für was bin ich heute dankbar? Ich glaube, heute bin ich einfach mal dankbar dafür, dass ich einen Job habe, der es mir ermöglicht, auch einfach mal um 14 Uhr ins Fitnessstudio zu gehen und trainieren zu können, wenn andere arbeiten und ich dann ja eine leere Trainingsfläche habe, leere Geräte habe. Dafür bin ich heute einfach mal dankbar und würde direkt weitermachen. Unser Podcast heißt ja Perspektivwechsel und auch da nehmen wir immer am Anfang die Frage für den Gast, was so der letzte, ich meine, ich hatte gerade eingangs schon mit dir ein bisschen gesprochen, da hattest du schon gesagt, was zurzeit dich so ein bisschen beschäftigt. Weiß nicht, ob das der letzte Perspektivwechsel war, auch den du einnehmen musstest, aber du darfst gerne mal erzählen, was war so der letzte Perspektivwechsel, egal ob es jetzt beruflich, sportlich oder auch in privater Natur war, den du einnehmen musstest und der vielleicht auch ein bisschen herausfordernd war?
Also die meisten Perspektivwechsel habe ich derzeit eigentlich im Rahmen meines Medizinstudiums. Du hast es ja schon angesprochen. Ich bin jetzt in meinem 5. Studienjahr und je weiter dieses Studium voranschreitet, desto weniger Semesterferien im klassischen Sinn hat man. Jetzt nennt sich das Ganze wirklich nur noch vorlesungsfreie Zeit. Und in dieser vorlesungsfreien Zeit darf man Praktika und Formulaturen, so nennt sich das bei uns in der Medizin, machen. Und da habe ich in den letzten Wochen auch einige von machen dürfen und habe da ganz, ganz viele spannende Patienten und Patientinnen kennengelernt. Gerade bin ich in einer Hausarztpraxis, die auch als Zentrum für HIV-Patienten zum Beispiel fungiert, ja, wo auch opiatabhängige, also schmerzmittelabhängige Menschen ein Substitut bekommen, damit sie eben medizinisch sauberes Zeug, hört sich irgendwie falsch an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, kriegen. Und da lerne ich so viele spannende Menschen und auch Geschichten, Lebensgeschichten kennen. Und das ist gerade so ein sehr spannender Perspektivwechsel ein Feld, mit dem ich mich bisher noch gar nicht so sehr beschäftigt habe.
Ja, cool. Danke dir da schon mal für die Einblicke. Wer weiß, ob wir vielleicht im Laufe des Podcasts noch ein paar mehr Einblicke in die Bereiche bekommen. Jetzt ist natürlich so, wir haben die meisten Zuhörer sind irgendwie Trainer und wollen wahrscheinlich, also ich denke auch, dass viele Trainer dich kennen. Du bist mittlerweile auch über LinkedIn und alles Mögliche und über die Denkfabrik, glaube ich, mittlerweile ein sehr, sehr großer Name im Nachwuchsleistungsfußball geworden. Auch wenn du sehr bescheiden bist und es vielleicht anders siehst. Ich habe da viel, als ich Leuten erzählt habe, dass ich mit dir einen Podcast mache, haben sich sehr, sehr viele Leute gefreut. Von dem her, keine Sorge, ihr werdet auch noch einige Tipps und irgendwie vielleicht in den Kopf von Leo reinschauen können, was Leo über den Nachwuchsfußball denkt, wie er so vielleicht auch die Zukunft sieht und was so seine Tipps sind, auch gerade auch in dem Buch, in dem du geschrieben hast und auch in der neuen Auflage. Aber ich würde auch gerne den Podcast nutzen, um so ein bisschen hinter die Fassade zu blicken, Leo nur im Fußball, sondern ich glaube auch, dass du als Mensch unfassbar viel zu bieten hast. Und deswegen vielleicht auch dahingehend so ein bisschen die Einstiegsfrage, was so Menschen sagen, die dir vielleicht auch nahestehen, was man vielleicht von außen, also was die über dich sagen, was man vielleicht von außen gar nicht erwartet, wenn man dich jetzt einfach nur als Leo im Fußballbusiness wahrnimmt.
Ach, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage direkt zu Beginn. Ich weiß gar nicht, ob ich die so akut wirklich beantworten kann. Ich glaube, es ist immer schwer, das zu trennen, ne? Weil alle, die sich im Fußball bewegen, das ist ja ganz anders als in ganz vielen anderen Jobs, die es so gibt. Für uns ist das alles eine Leidenschaft. Und weil es eine Leidenschaft ist, ist es schwer, einerseits irgendwie Hobby vom Beruf zu trennen. Ja, dadurch kommen zum Beispiel die ganzen prekären Arbeitsverhältnisse im Fußball zustande. Also Trainer, die irgendwie für eine Übungsleiterpauschale angestellt sind bei ihrem Verein oder vielleicht für einen Minijob, aber das mindestens das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache oder Vierfache an Zeit investieren und das womöglich gar nicht merken, ja, weil es für sie einfach das ist, was sie erfüllt und deswegen investieren sie da sehr viel Zeit rein. Und ich glaube, so ist es einfach sehr schwer, sich auch von dem Sport ein Stück weit zu trennen oder zu distanzieren und sich nur in anderen Rollen zu bewegen. Du merkst schon, ich versuche ein bisschen um die Frage herumzukommen, weil ich sie noch gar nicht so akut beantworten kann.
Das ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht kriegen wir auf jeden Fall Nachricht, ich kann dir schon mal vorwegnehmen, es dauert auch gar nicht mehr so lange, werde ich so eine kleine Gastfrage mit reinnehmen von einer Person. Das dreht sich zwar um dich als Fußballspieler, aber trotzdem geht es da vielleicht auch um einen persönlichen Aspekt. Und grundsätzlich vielleicht, dann machen wir es doch einfacher. Ich meine, du sagst, man kann das schwer trennen, aber was hat dich denn grundsätzlich in den Fußball gebracht? Du darfst auch gerne mal kurz zumindest ausholen, wir werden darüber noch viel sprechen, aber zu dem gemacht, der du jetzt bist, mal dein Werdegang, so, du warst früher Fußballspieler im NLZ etc., vielleicht kannst du mal kurz schildern, wie du zu der aktuellen Station, wo du jetzt bist, gekommen bist, was da alles passiert ist seitdem. Vielleicht ja. Kurz und knapp, wir werden dann einzeln nochmal drauf eingehen, auf jeden Fall.
Ja, also wie so viele andere Kinder auch, habe ich irgendwann sehr, sehr früh im Leben meine Begeisterung für den Ball, konkret für den Fußball entdeckt und habe sehr schnell einfach scheinbar gezeigt, dass ich mit der Murmel etwas besser umgehen kann als andere Kinder in meinem Alter. Deswegen bin ich auch sehr früh zu Hertha gewechselt, in die Akademie, zur U9 damals und habe dann 10 Jahre im Nachwuchs von Hertha gespielt, von U9 bis zu U19. Dann im ersten Jahr A-Jugend quasi gegen so eine Wand gerannt, also irgendwie kam ich dann nicht mehr weiter. Und bin dann zu Hansa Rostock gewechselt, habe damals dann noch ein Jahr U19 Bundesliga in Rostock gespielt, bin glorreich abgestiegen und habe dann noch ein Jahr in der U23 von Rostock gespielt und versucht, eben über diesen etwas kleineren Verein im Vergleich zu Hertha den Sprung in den Profifußball zu schaffen. Damals wie heute war Hansa in der 3. Liga. Ende der Geschichte war dann, dass ich es natürlich nicht geschafft habe, sonst würde ich vielleicht heute aus einer ganz anderen Perspektive auch mit euch sprechen. Aber ich habe es nicht geschafft und das hatte seine guten Gründe. So viel vorweg, die klassische Kreuzband-Knieverletzung war es nicht, sondern
ich das ist eher bei mir der Punkt.
Bei ganz vielen anderen auch. Nein, also an Verletzungen lag es nicht. Ich habe einfach irgendwann den Spaß am Fußball verloren. Also ich würde mich als so klassischen Dropout-Kandidaten auch bezeichnen, weil ich habe damals mit 20 einfach aufgehört, Fußball zu spielen. Also ich habe bei Hansa noch in der Oberliga gespielt und dann ist mein Vertrag ausgelaufen und ich wollte nicht verlängern. Und dann stand ich so ab, weiß nicht, Mai oder Anfang Juni oder so, stand ich dann da und habe mich gefragt, okay, wie geht's jetzt weiter? Und dann habe ich noch so ein paar Probetrainings gemacht, auch durch meinen damaligen Berater, irgendwie, der mich noch nach Estland geschickt hat, um da für irgendeinen Erstligisten in Estland vorzuspielen. Und dann auch bei verschiedenen Regionalligisten hier im Berliner Umfeld. Und so während der Probetrainings und während dieser ganzen Zeit habe ich gemerkt, ich habe darauf überhaupt gar keinen Bock mehr. Ja? Und das war so im Nachhinein, war das damals schon eine krasse Zeit, weil ich gar nicht gemerkt habe, wie mich dieser ganze Weg zermürbt hat und was der mit mir mental auch gemacht hat. Weil wenn ich von heute, wenn ich aus der Perspektive von heute raufblicke, dann ist das schon krass. Ne? Du fängst irgendwie mit 5, 6 Jahren an, Fußball zu spielen. Du kannst deinen Traum leben, ja, auch relativ oder ziemlich lange. Und dann entscheidest du dich in dem Moment, wo vielleicht diese ganz große Karriere nicht mehr zu erreichen scheint, entscheidest du dich einfach dafür aufzuhören, anstatt wenigstens noch so ein bisschen dir das Studium zu finanzieren, indem du in der Oberliga oder Verbandsliga oder inzwischen in Berlin kannst du auch mit der Landesliga noch dein Studium finanzieren. Das habe ich alles einfach aufgegeben und das hat mir im Nachhinein echt zu denken gegeben, weshalb ich mich dann auch dazu entschieden habe, darauf kommen wir später sicherlich noch zu sprechen, eben dieses Buch Denkfabrik Nachwuchsfußball zu schreiben. Bevor ich das aber getan habe, ja, habe ich noch Sport studiert, habe dann meinen Bachelor und Master gemacht, habe dann quasi die Seite gewechselt und habe in NLZs gearbeitet und nicht mehr gespielt. Also war dann Athletiktrainer und auch Fußballtrainer. Und genau, dann habe ich das Buch geschrieben und bin zurück nach Berlin gekommen, um Medizin zu studieren und arbeite seither auch als Nebenjob quasi noch bei Hertha im Bereich des Kleinfelds, also 9 bis zu 12 bei uns, und bin dort mitverantwortlich für den Bereich Methodik.
Ja, ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Da werde ich auch gleich nochmal ein bisschen intensiver gerade von dem Ausstieg drauf eingehen wollen. Gerade auch, wenn man deine Vita sieht, liest, auch das, was du jetzt alles erzählt hast, was du alles schon erlebt hast, erleben dürfen, dann ist es so ein bisschen, ich fühle mich wieder zurückgeholt, wie beim letzten Podcast, da war David Fritzogic im Podcast, ich weiß nicht, ob du den kennst, der jetzt 36 ist und der war schon sportlicher Leiter bei einer Profimannschaft, Jugendtrainer, Profi und hat auch schon so viele Sachen erlebt, wo man denkt, wann, in welchen Jahren, jetzt bist du nochmal 7 Jahre jünger, ich glaube 29 bist du, du bist ja mein Jahrgang, genau. 96er Jahrgang und Fun Fact, wir kennen uns seit der U9, genau. Ich habe damals beim VfB und Leo bei Hertha. Und so grobe kann man sich vielleicht noch, grob kann man sich noch erinnern. Ich war aber, bei mir war dann Schluss ab der U11. Ich habe es nicht so weit geschafft. Aber daher kennen wir uns schon grob. Und bei David war das dann auch so, dass ich dann dachte, wie zur Hölle in den jungen Jahren hast du das schon alles erlebt? Und so geht es dann bei dir auch. Jetzt machst du mal noch kurz, ja, ich weiß nicht, es ist nicht nebenbei, aber es wirkt so nebenbei einfach mal noch ein Medizinstudium, wo viele sich, keine Ahnung, 10 Jahre lang den Arsch aufreißen müssen, das irgendwie mit Ach und Krach hinzukriegen. Und du gefühlt machst es einfach nebenbei mit all dem, was du noch so machst. Das ist wahnsinnig bemerkenswert. Deswegen, ich glaube auch, ich hatte ja vorher gefragt, was andere Menschen über dich sagen, die dir nahestehen, was man vielleicht von außen gar nicht so sieht. Ich würde schon sagen, dass man das von außen auch sieht, aber ich würde dich als brutal reflektierten Menschen jetzt betiteln, auch wenn ich dir jetzt nicht ganz so nahe stehe wie jetzt deiner Familie oder andere engere Freunde. Aber das ist schon immer was ich sehr bewundert habe an dir und das ja auch ein bisschen bezeichnend ist für die Entscheidung, die du damals getroffen hast, wenn man sich vorstellt, die ganze Kindheit träumt man davon, Fußballprofi zu werden und dann ist es so zum Greifen nah und dann entscheidet man, nee, doch nicht. Also auch wenn du sagst, jetzt hätte es vielleicht zum großen Cup jetzt nicht mehr gereicht, zum Nationalspieler und was auch immer, aber wer weiß, wahrscheinlich wärst du trotzdem ein guter Drittliga, vielleicht sogar Zweitliga-Kicker geworden. Und da dann trotzdem die Entscheidung zu treffen, nee, mache ich nicht oder will ich nicht, ich glaube, da muss man sich super viel selber eingestehen und bekommt man wahrscheinlich auch von außen erstmal andere Meinungen zu hören, die dir das anders einreden wollen. Wann war für dich so dieser Moment, wo du gedacht hast, okay, nee, ich muss die Reißleine ziehen? Und kam der vielleicht auch schon früher, aber hast es trotzdem noch durchgezogen? Oder wie war das damals für dich?
Also die erste wirklich einschneidende Phase in dieser Hinsicht war wirklich dieses erste Jahr U19 bei Hertha. Weil bis dahin war es wirklich ein linearer Weg nach oben. Also ich habe halt immer, ich gehörte immer zu den Besseren in meiner Mannschaft. Ich war sehr oft Kapitän meiner Mannschaft. Wir haben dann in der U17 schließlich gegen den VfB Stuttgart im Finale der Deutschen Meisterschaft gespielt, leider verloren. Aber auch in diesem Jahr war ich absoluter Stammspieler und habe dann auf einem natürlich sehr hohen Niveau gespielt, spielen dürfen und mich auch zeigen können. War auch bei Nationalmannschaftslehrgängen eingeladen, auch wenn es für den Länderspiel nie gereicht hat. Aber so bis einschließlich U17 lief halt immer alles fast widerstandslos, auf dem sportlichen Weg zumindest glatt. Und dann war es in der U19 plötzlich so, dass wir natürlich mit den 95ern damals, also mit den ein Jahr älteren, zusammengespielt haben. Und da war die Konkurrenz einfach brutal. Ne? Also ich war Sechser, habe im zentralen Mittelfeld gespielt. Und da hatte ich einfach auf meiner Position nochmal 4 weitere Spieler im Kader, die heutzutage alle auf einem, oder zumindest zwischenzeitlich, alle Profis waren und wurden und auch auf einem vernünftigen Niveau gespielt haben. Und ich konnte mich in diesem Jahr einfach nicht durchsetzen. Und dadurch, dass ich das noch nie vorher erlebt habe, also sowohl im Sportlichen als auch so außerhalb des Sports, ne? Also ich habe sehr früh Abitur gemacht, also auch der schulische Weg war eigentlich immer linear. Ich habe mit 15 Abi gemacht, habe mit 16 angefangen zu studieren, also in diesem besagten U17-Jahr, während die anderen ihren mittleren Schulabschluss gemacht haben, habe ich halt schon Sport studiert und bin da teilweise mit meinen ehemaligen und aktuellen Trainern zu den Vorlesungen gegangen, was auch irgendwie eine absurde Situation manchmal war. Aber auch da lief alles glatt und dann kam halt in der U19 irgendwie dieser Widerstand. Und wenn du nicht gewohnt bist, Widerstände, so kleinere Widerstände, immer mal wieder oder Hürden oder Hindernisse zu überwinden, dann hast du ein Problem in dem Moment, wo mal so ein richtig großes Hindernis vor einem steht, was nicht innerhalb von wenigen Wochen gelöst ist, sondern was sich ein ganzes Jahr lang zieht. Und in diesem Jahr wurde mir zum ersten Mal bewusst, hey, das kann vielleicht auch nicht klappen mit dem Fußballprofi-Dasein. Bis dahin stand das immer außer Frage, auch wenn natürlich immer alle Trainer erzählt haben, ja, es werden nur 2 oder 3 aus der Mannschaft wirklich Profi und so, ist man ja nie davon ausgegangen, dass man nicht zu diesen beiden gehört. Ja, also das ist, glaube ich, auch so dieses Selbstverständnis, was zumindest wir Berliner bei Hertha immer hatten, jeder in der Mannschaft. Und das war dann schon sehr, sehr schwer für mich zu verarbeiten in diesem Jahr. Dann habe ich einen neuen Anlauf genommen, bin zu Hansa Rostock gegangen, habe gedacht, okay, über die dritte Liga wird das sicherlich dann auch bald funktionieren und so. Und dann lief auch da nicht alles glatt, auch wenn ich eigentlich eine ganz vernünftige Saison gespielt hatte in der U19, aber irgendwie habe ich den Schritt in die Profimannschaft dann nicht geschafft. Dann war ich lange verletzt, dann kam ich in die U23, habe mich zwar da durchgesetzt, aber ich war nie wirklich auch nur an der Schwelle, es irgendwie zur ersten Mannschaft zu schaffen in dieser Zeit. Und dann wurde mir so schon klar, okay, hey, so einfach, wie du dir das vorgestellt hast, wird es hier nicht. Und irgendwann, du hast das Thema Reflexion angesprochen, habe ich mir dann auch einfach so gedacht, okay, die Art Profifußball, für die ich immer gearbeitet habe und die mein großes Ziel war, dieses Niveau werde ich nicht erreichen. Also, ne, du hast gesagt, Nationalmannschaft, erste Liga, auch irgendwie vielleicht nochmal ein paar Jahre zweite Liga oder sowas. Das war alles so das Niveau Profifußball, wo ich gesagt habe, okay, dafür lohnt es sich wirklich, Fußballprofi zu sein. Für dritte Liga und für Regionalliga und so habe ich gedacht, neben meinem Fußballdasein habe ich so viele andere Optionen, dass es schade wäre, irgendwie bis 30 oder 35 halt Fußballprofi auf diesem Niveau zu sein und dann erst die weiteren beruflichen Schritte zu machen. Also das hätte ich gemacht, wenn mir Fußball noch super Spaß gemacht hätte. Aber dadurch, dass es mir keinen wirklichen Spaß mehr bereitet hat und ich mehr Druck als Freude empfunden habe später, ist es mir dann auch gar nicht so schwer gefallen, am Ende den Schlussstrich zu ziehen. Und das wurde natürlich in meinem Umfeld schon irgendwie, ich glaube, da haben sich viele Sorgen gemacht, weil sie so dachten, okay, sie haben das, glaube ich, nicht für so normal empfunden, wie ich das in dem Moment empfunden habe. Und haben sich dann sicherlich an der einen oder anderen Stelle Sorgen gemacht, ob ich das auch wirklich gut verkrafte, weil das muss man halt auch dazu sagen. In dem Moment, wo du dich damit abfindest, oder was heißt damit abfindest, anfreunden musst, dass du kein Fußballer mehr wirst, da verabschiedet sich ja ein Teil von dir. Und deine ganze Identität, die du irgendwie im Laufe der Jahre aufgebaut hast, nämlich ich war Leo, der Fußballer für alle, die ändert sich. Plötzlich bist du eben nicht mehr der Fußballer und du musst halt gucken, okay, wer bist du eigentlich? Und das war schon, obwohl ich relativ klar im Kopf war damals, war das schon eine taffe Zeit.
Jetzt ist es ja so, du hattest erzählt, dafür braucht man natürlich erstmal eine riesen Selbstreflexion, sich selber einzugestehen, okay, für den ganz großen Sprung reicht's nicht. Wobei man ja sagen muss, es gibt ja viele, die in dem Stadium, wo du damals warst, noch viel geringere Chancen hatten, ganz grob oben anzukommen. Und trotzdem machen sie es und trotzdem kommen ja dann manche oben an. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch Dani El-Fadli als Botschafter, der jetzt beim HSV spielt. Ich glaube, der hatte in der U19 ganz andere Voraussetzungen, als er in der Verbandsliga in Rudesheim gespielt hat. Und war das dann damals so ein Moment, wo du sagst, jetzt rückblickend vielleicht auch anders, wie in dem Moment sich's angefühlt hat, eher eine Entscheidung aus Stärke oder aus Zweifel?
Beides, glaube ich. Also ich glaube, sich einzugestehen, dass dieser Weg nicht der richtige für einen ist, das zeugt einerseits von Stärke. Aber was mich dann eben auch dazu bewegt hat, ist quasi der fehlende Glaube daran, dass ich es wirklich nochmal irgendwann schaffen kann. Also gerade wenn du die Geschichte von Daniel Fadli erzählst, das ist ja schon krass, wenn du dich so auch im höheren Alter, ist ja, also gemessen an normalen Menschen ist es natürlich kein Alter, aber für fußballbegeisterte Fußballspieler ist natürlich schon krass, wenn du unter U19 bei einem Verbandsligisten nur spielst, in Anführungsstrichen, und dann aber so sehr an dich glaubst und Schritt für Schritt nach oben gehst und ja, dabei bleibst und irgendwann für dich erkennst, okay, das kann doch noch eine Profikarriere werden. Das nötigt mir auch schon sehr, sehr großen Respekt ab. Diese Überzeugung hatte ich nie. Also da hatte ich nicht so dieses berühmte Growth-Mindset, sondern war da eher so im Fixed-Mindset im Sinne von, okay, es sieht nicht so aus, als ob ich es schaffe, also schaffe ich es nicht. Und deswegen höre ich auf. Also lange Rede, kurzer Sinn, beides spielt da eine Rolle.
Ja, ich finde es sehr spannend, wie du über die ganze Situation redest. Du hattest ja auch gesagt, dass du damals in der Zeit, gerade auch weil viel Gegenwind kam, so ein bisschen Probleme hattest mit deiner Identitätsfindung, weil sonst warst du immer Leo der Fußballer. Aber ich meine, anhand von deinem Werdegang und wo du auch jetzt stehst, sieht man, dass du deutlich mehr als nur Leo der Fußballer bist. Und wer sich gefragt hat, wie man in dem Alter schon so viel erreicht haben kann, einfach mal mit 15 Abitur machen und mit 16 anfangen zu studieren, dann geht es auch. Also nichts leichter als das. Nein, Spaß beiseite. Gab es mal eine Situation, wo du rückblickend so die Entscheidung bereut hattest, oder war das ab dem Moment immer rückblickend, nee, es war die richtige Entscheidung?
Also ich tue mich mit dem Konzept von Reue ein bisschen schwer, weil Reue kannst du ja nur empfinden, wenn du zu dem Zeitpunkt, wo du die Entscheidung getroffen hast, eine andere Entscheidung aus Überzeugung heraus hättest treffen können. Und ich hatte damals diese Überzeugung nicht. Und auch wenn sich vielleicht ein paar Jahre später hinausgestellt hätte, dass das nur eine Phase war irgendwie, dass es nur aufgrund jüngster Ereignisse nur eine Phase war, in der ich keine Lust mehr auf Fußball hatte und ich vielleicht einfach nur den richtigen Verein hätte finden müssen und dann wieder mehr Spaß am Fußball gehabt hätte und so, das ist alles hätte, wenn und aber. Zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, war es für mich die beste Entscheidung und deswegen habe ich nie wirklich Reue empfunden. Aber natürlich fragt man sich ab und an, wie wäre es gelaufen, wenn ich damals einfach nochmal weitergemacht hätte. Aber das ist alles rein hypothetisch und heute muss ich wirklich sagen, ich bin so zufrieden und glücklich und wer weiß, was davon ich alles überhaupt erlebt hätte und was nicht. Aber so wie es ist, ist es gut. Und darüber bin ich glücklich.
Das ist doch ein schöner Satz, um das ganze Thema vielleicht auch jetzt abzuschließen. Weil, wie gesagt, ich würde mit dir auch gerne noch über andere Dinge reden. Aber davor habe ich noch eine Memo und eine Frage vorbereitet. Und zwar von einem Freund, mit dem hast du zusammen gewohnt. Vielleicht ist das auch die Erklärung, beziehungsweise wenn du die Frage beantwortest, vielleicht ist das auch die Erklärung, warum es dann nicht zum Profifußballer gereicht hat. Aber ich lasse einfach mal abspielen.
Servus in die Runde. Jo, als ehemaliger Mitspieler und als Mitbewohner haben wir uns natürlich sehr gut kennengelernt und mir brennt tatsächlich eine Frage unter den Fingernägeln und das ist, Leo Tessmann, was glaubst du, wer war von uns beiden der langsamere Spieler? Du als Schnecke oder ich als Schildkröte?
Ja, wahrscheinlich war ich sogar noch langsamer als er, aber dadurch, dass er, also es geht um derjenige, der hier die Memo aufgesprochen hat, ist Marvin Reusing. Und mit dem habe ich zusammen bei Hansa Rostock gespielt. Und Paddy, du hast mit ihm zusammen beim VfB gespielt in der Jugend. Also ja, eine Verbindung, die wir beide haben. Und Marvin war Innenverteidiger. Und als Innenverteidiger brauchst du auf jeden Fall ein bisschen mehr Tempo als Sechser. Und deswegen würde ich sagen, wir waren zwar beide zu langsam. Und womöglich war ich langsamer als Marvin. Vielleicht, aber für meine Position war das nicht ganz so schlimm wie für ihn.
wir werden es nie erfahren, wir werden es nie wissen. Also, und auch Marvin, du hattest ja gerade vom Thema Reue oder beziehungsweise rückblickend betrachtet, war es die richtige Entscheidung oder nicht. Du hast damals bewusst die Entscheidung getroffen. Jetzt, gut, Marvin werden jetzt die wenigsten kennen, aber auch der war ja auf einem ähnlichen Stand wie du damals. Ich glaube dann auch bei der zweiten Mannschaft von Hansa Rostock etc. Nur damals war es bei ihm tatsächlich, also viele sagen immer aufgrund von Kreuzbandriss und Verletzungen, die den Weg zum Profifußball gestoppt haben. Und ich hatte zwar auch Knieverletzungen, aber das war definitiv nicht mein Grund. Aber bei Marvin war es ja wirklich so, dass ihm die Entscheidung genommen wurde. Also er durfte nicht selber entscheiden, okay, ist es was für mich oder ist es nichts für mich, sondern musste mit dem Fußballspielen aufhören, weil einfach der Arzt gesagt hat, es funktioniert so nicht mehr. Was natürlich dahingehend schwieriger ist, glaube ich, dann da irgendwann loszulassen. Und ich weiß es auch, dass bei Marvin das sehr, sehr lange gedauert hat, einen Ausgleich zu finden, wo einen so befriedigt wie der Fußball. Und ich glaube, mittlerweile hat er den gefunden. Aber bei dir war das ja damals eine bewusste Entscheidung. Und deswegen ist es dann nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, viel, viel schwieriger, dann damit abzuhaken. Aber jetzt, wie gesagt, würde ich gerne das Thema ein bisschen abschließend und ein bisschen mit dir auch über den Nachwuchsfußball sprechen, weil du hast dich dann relativ früh, ich meine, mit wie vielen Jahren, mit 16 Jahren hast du Sport studiert?
Genau, ich habe mit 16 angefangen.
Perfekt, wie jeder andere auch. Und dann bist du ja auch schon relativ früh in die Akademien reingegangen als Athletiktrainer, aber dann auch so ein bisschen als Berater und hast ja dann auch das, was dich gestört hat und vielleicht auch der Grund war für deinen Ausgang oder Ausstieg aus dem Fußball oder aus dem möglichen Profifußball, so ein bisschen einfach deine Gedanken runtergeschrieben und auch das Buch Denkfabrik Nachwuchsfußball geschrieben. Vielleicht kannst du kurz einfach mal in zwei, drei Sätzen erklären, um was geht's in dem Buch, auch wenn es wahrscheinlich viele Zuhörer auch schon hoffentlich daheim haben.
Ja, Denkfabrik Nachwuchsfußball, wie können wir es besser machen? So lautete der Titel des ersten Buches, also der ersten Auflage dieses Buches. Diese Auflage ist 2022 erschienen und ich hatte das Buch zusammen mit meinem Co-Autor Gora Sen, einer absoluten Trainerlegende Berlins, würde ich so sagen. Wir haben das seit, ich glaube, Juli oder August 2020 geschrieben. Also es ist tatsächlich schon eine Weile her. Wir haben sehr viel recherchiert und sehr, sehr viele Gespräche geführt. Wir haben eine Denkfabrik gegründet. Das bedeutet, dass nicht nur die Gedanken von uns beiden in diesem Buch festgehalten und verschriftlicht sind, sondern eben auch die Gedanken von weiteren Experten. Also wir haben uns eine Denkfabrik in Anlehnung eines Thinktanks gebaut. Und der Trumpf einer jeden Denkfabrik ist ja die Meinungsdiversität. Und die haben wir versucht, darüber herzustellen, dass wir uns Experten zusammensuchen aus unserem Netzwerk, die möglichst alle Ebenen des Systems Nachwuchsfußball abbilden und repräsentieren. Also wir haben versucht, einfach alle Stakeholder mit ins Boot zu holen. Wir haben mit Akademieleitern gesprochen, wir haben mit Sportdirektoren und Bundesliga-Trainern gesprochen, wie Christian Streich zum Beispiel, ist wahrscheinlich der bekannteste Name. Ewald Lien ist auch Teil unserer Denkfabrik gewesen. Wir haben mit Verantwortlichen des DFBs gesprochen, Maike Schönweiz, Frank Engel, ehemaliger U-Nationaltrainer, Marc Meister, aktueller U-Nationaltrainer. Wir haben Verbandssportlehrer aus Hessen, Chris Liebig, mit reingeholt. Wir haben Spezialtrainer aus Akademien, also Sportpsychologen, Trainingswissenschaftler, Torwarttrainer, die haben wir uns dazu geholt. Wir haben mit Scouts oder beziehungsweise einem Scout und Kaderplaner und einem Spielerberater gesprochen, also auch diese Ebene mit einfließen lassen. Naja, und insgesamt, ach so, natürlich die Ebene des Amateurfußballs auch. Auch da haben wir mit Amateurfußballtrainern gesprochen. Und so haben wir insgesamt 16 Experten mit in unserer Denkfabrik gehabt. Das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass wir irgendwie uns da einmal wöchentlich getroffen haben und darüber geredet haben, wie es besser laufen kann im Nachwuchsfußball, sondern wir haben einfach diese Leute interviewt. Und diese Interviews dann abgekürzt und verschriftlich ins Buch gepackt. Und wir haben das quasi als Autorenduo in einen roten Faden verpackt und ja, viele Lösungsvorschläge dafür gegeben, wie wir es besser machen können. Denn das war damals auch schon die Prämisse quasi oder die Grundannahme, die wir alle hatten, die in diesem Buch vorkommen. Nämlich, dass wir in Deutschland nicht genügend aus dem Talentepool, den wir haben, herausholen, gerade im internationalen Vergleich. Und dass wir deutlich bessere Nachwuchsarbeit leisten können, als wir es bis dato taten. Und genau, so war der Grundgedanke und die Geschichte hinter der Denkfabrik. Und was seitdem passiert ist, ist, wir haben einfach sehr, sehr viele Vorträge gehalten, wir haben Workshops gegeben, wir waren bei verschiedenen Verbänden, bei Bundesliga-Vereinen, Champions-League-Vereinen. Wir haben uns über LinkedIn und andere Social-Media-Kanäle ja ein bisschen Gehör verschafft und eine Community aufgebaut. Wir veranstalten in Berlin und vielleicht demnächst auch in anderen Teilen Deutschlands Netzwerktreffen, wo wir Breite und Spitze zusammenbringen und möglichst schnell die Grenze zwischen Rednern und Publikum versuchen zu überwinden, sodass einfach jeder sich in solche Diskussionen einbringen kann, ne, im Denkfabrik-Stil. Und haben jetzt dann auch noch für dieses Jahr die zweite Auflage geschrieben, die, ich glaube, ich weiß nicht genau, wann der Podcast hier rauskommt, aber ich schätze mal, wenn der Podcast erschienen ist, dann ist auch unser Buch, unser zweites Buch erschienen. Genau, also lange Geschichte der Denkfabrik, die inzwischen wirklich schon 6 Jahre zurückliegt. Ja.
Wann kommt der raus, ist die zweite Auflage? Wann ist der genaue Termin?
30. März ist der offizielle Erscheinungstermin.
Also dann ist die Podcast-Folge kommt morgen in 2 Wochen raus. Das heißt, da wird sie schon draußen sein, das Buch. Und ihr dürft alle gerne fleißig reinschauen und euch natürlich das Buch bestellen. Also es gibt auch mittlerweile, ihr habt auch einen eigenen Podcast, wo ihr auch ist frisch gestartet, wo ihr spannende Gäste mit drin habt, wo ihr genau über wahrscheinlich genau diese Themen auch sprecht, die in diesem Buch vorkommen. Du hast immer auf LinkedIn, bist du ja sehr, sehr aktiv und verfolgen dich, glaube ich, auch sehr, sehr viele Nachwuchstrainer. Da benutzt du immer gerade im Kontext Nachwuchsfußball das Wort fragil. Ich glaube, das hatte ich so ein bisschen auch. Ja, oder verbindet man häufig mit dir. Vielleicht kannst du da mal kurz schildern, auch in Bezug auf die Denkfabrik, was du damit meinst und in welchem Kontext du das immer verwendest.
Ich bin tatsächlich über den Autoren Nassim Nicholas Taleb auf das Konzept der Antifragilität gestoßen. Und es beschreibt einfach den Umgang mit Stress und mit Herausforderungen. Und wenn man so will, die Belastbarkeit, System oder Menschen oder Gruppen von Menschen. Und dieses Konzept der Antifragilität kann man eben auch super auf den Nachwuchsfußball und auf die Nachwuchstalente anwenden. Ich habe vorhin über meine Zeit im NLZ gesprochen und darüber, dass ich eigentlich bis einschließlich U17 irgendwie so einen linearen Weg nach oben gegangen bin und dann aber im ersten Jahr U19 eben diese Probleme hatte. Warum hatte ich diese Probleme? Weil ich ziemlich fragil war. Das bedeutet, dass ich durch Herausforderungen nicht wachse, sondern halt an ihnen, ja, oder durch sie schlechter werde und sie nicht überwinden kann oder sie nicht schaffe. Ja. Und wenn du antifragil bist, dann wirst du durch Herausforderungen besser. Und was es aber braucht, um antifragil zu werden, also das Gegenteil von fragil, ist, du brauchst Herausforderungen, du brauchst Reize, du brauchst Widerstände. Und zwar immer nur so große, dass du sie gerade noch überwinden kannst. Ja, das ist das gleiche Konzept wie in der Trainingswissenschaft, ne? Wenn du Muskulatur aufbauen möchtest, dann musst du halt einen Reiz für deine Muskulatur setzen, den du gerade noch überwinden kannst. Dann brauchst du ein paar Tage Pause und beim nächsten Mal brauchst du vielleicht einen etwas größeren Reiz und musst eben deinen Organismus immer wieder vor Herausforderungen stellen. Und das habe ich nicht in dem Maße im Laufe meines Fußballerlebens gehabt, dass ich mich an Herausforderungen herantasten konnte. Und in dem Moment, wo eine richtige große Herausforderung kam, bin ich quasi gescheitert, weil ich sie einfach nicht mehr geschafft habe, weil ich fragil war und nie gedacht hätte, dass ich mal in diese Situation komme. Und genau, das kann man auf unser aktuelles Nachwuchsfußballsystem einfach sehr, sehr gut anwenden. Weil durch die Konkurrenzsituation, die wir in den Leistungszentren haben, ist es einfach so, dass wir den Spielern und den Familien sehr, sehr viele Annehmlichkeiten bieten, um sie bei uns im Verein zu halten. Das ist auch ja einfach irgendwo eine logische Folge des Systems, aber für das einzelne Kind ist es natürlich nicht gut. Ja, es ist nicht gut, wenn ein U15-Spieler schon mehr verdient als seine Eltern durch den Fördervertrag. Es ist nicht gut, wenn ein Spieler im Internat lebt und sich quasi um gar nichts mehr kümmern muss. Ne? Der Weg zur Schule irgendwie über einen Shuttle hergestellt wird, das Internat für eine vernünftige Ernährung sorgt und immer ein Buffet bereitstellt, sich der Verein um Nachhilfe kümmert, die Wege nicht mehr selber auf sich genommen werden müssen, sondern irgendwie alles vom Verein organisiert wird, Das macht einen auf Dauer fragil. Ja, das ist eigentlich so das große oder das Konzept hinter der Fragilität, das ich auf den Nachwuchsfußball anwende. Hm.
Und was wären jetzt so gerade aus deiner Sicht so konkrete Maßnahmen, die man machen müsste, um da entgegenwirken zu können? Weil, wie du sagst, das betrifft jetzt nicht nur dich, also das hat jetzt dich persönlich und deine Karriere beeinflusst, aber es betrifft ja, ist ein grundsätzliches Problem im Nachwuchsleistungsfußball. Und um dem aus dem Weg gehen zu können oder ein bisschen zumindest entgegenzuwirken, was wären deiner Meinung nach Möglichkeiten?
Also im Buch haben wir jetzt in einer neuen Auflage das Weniger ist mehr Prinzip formuliert. Das ist so ein Prinzip, das im Fußball Einzug erhalten sollte. Und wir müssen uns einfach als Trainer und als Funktionäre immer wieder fragen, wie können wir für noch mehr Autonomie bei den Spielern sorgen und wie können wir sie vor Herausforderungen stellen und sie möglicherweise dabei natürlich auch begleiten, aber die sie in erster Linie halt selber lösen müssen. Und das fängt beim Training zum Beispiel an. Also was man ja häufig im Fußball oder im NLZ-Kontext auch beobachtet, dass die Spieler in einer ziemlichen Konsumhaltung sind. Ja, also sie kommen aus der Kabine, gehen auf den Platz und dann erwarten sie oder haben die Erwartungshaltung, dass der Trainer ihnen halt sagt, was sie zu tun haben. Also ich glaube, die wenigsten Spieler beschäftigen sich wirklich im Vergleich auch zu anderen Sportarten damit, was auf dem Platz an Training und an allem drumherum wirklich passiert, sondern sie lassen sich in der Form einfach berieseln und machen das, was der Trainer halt sagt. Es gibt in anderen Sportarten, ja, Traditionen schon fast, die eben genau das nicht machen, sondern die Spieler in die Verantwortung ziehen für ihren eigenen Trainingsprozess. Es gibt im Rugby den Captain's Run. Das ist am Tag des Abschlusstrainings, irgendwie einen Tag vor dem Wettkampf. Es ist ein Training, das von den Spielern geleitet wird. Also die Trainer sind meistens gar nicht mit auf dem Platz, sondern es sind wirklich nur die Spieler auf dem Platz und die Führungsspieler leiten das Training. Und da gibt es klare Abläufe. Und, die Spieler sind quasi in der Verantwortung für ihren eigenen Trainingsprozess. In ganz vielen anderen Sportarten ist es auch so, dass sich die Sportler viel mehr mit ihrem Körper und mit den Anpassungsprozessen und mit den Trainingsreizen beschäftigen als im Fußball. Und ich glaube, das alleine ist auf jeden Fall schon ein Hebel. Und dann muss man sich einfach bewusst machen, dass vielleicht der Weg des Luxus in den Nachwuchsleistungszentren für den einzelnen Spieler in der Regel nicht so förderlich ist, weil es einfach den Hunger erstickt, den normale Spieler, wenn sie in den NLZ kommen, ja eigentlich mitbringen. Ne? Also sie haben unheimlichen Ehrgeiz und wollen sich entwickeln und wollen besser werden und wollen Profi werden und so. Aber je mehr Annehmlichkeiten du ihnen natürlich mitgibst, desto schwieriger ist es, diesen Hunger aufrechtzuerhalten. Und wie das im Einzelnen dann aussieht, das muss jeder Verein für sich selber beantworten. Aber ich sage zum Beispiel immer, bezogen auf meine Laufbahn, mir hätte das sicherlich auch gut getan, mal auch phasenweise auf der Bank zu sitzen und in Wettkämpfe gesteckt zu werden, in denen wir nicht immer gewinnen. Weil wir waren damals ein Jahrgang, ich meine, VfB war ähnlich gut, aber wir waren halt auch ein sehr, sehr starker Jahrgang bei Hertha. Wir haben sehr, sehr viele Turniere gewonnen und schlechtestenfalls sind wir mal im Halbfinale ausgeschieden. Also es lief eigentlich immer alles ziemlich glatt, einerseits für uns als Mannschaft, aber natürlich auch persönlich. Und vielleicht hätte man den Weg etwas holpriger gestalten können, bewusst gestalten können.
Ja, ich glaube, da spielen ja unfassbar viele Dinge drauf oder mit ein. Ich glaube, erstmal ist es kein Problem nur aus dem Leistungsfußball, sondern ich glaube auch im Breitensport, gerade du hattest vorher über Autonomie gesprochen. Ich glaube, da ist ja noch gravierender, weil ja meistens die Trainer noch eine schlechtere pädagogische Ausbildung haben, sondern einfach nur Papa sind und irgendwie das Training übernehmen und dann natürlich alles vorgeben wollen, jede Aktion kommentieren, keine Entscheidung, keine Lösung mehr selber vorgeben. Und ich glaube, dass die sich auch noch Gedanken machen, wie die auch noch mehr Verantwortung selber übernehmen können im Training, ist da auch nicht gegeben. Ich glaube, das ist ein großes Problem, wo sich jeder Trainer einfach mal an die eigene Nase packen kann und schauen kann, okay, wie viel Autonomie lasse ich eigentlich zu und wie viel gebe ich vor? Also ich fand auch immer die schlimmsten Trainer für mich, die jeden Pass von mir vorgegeben haben, weil ich mich dann auch so eingeengt gefühlt habe. Natürlich, das geht jetzt zu weit, aber gibt es unterschiedliche Typen von Menschen. Manche brauchen vielleicht mehr Sicherheit, aber grundsätzlich, wenn wir es gerade Autonomie fördern wollen, hilft es definitiv, vor allem im Kinder- und Jugendalter, auch Entscheidungen treffen zu lassen und die auch stehen zu lassen. Dann ist man aber natürlich, und da sind wir wieder beim Leistungsfußball vor allem, aber jetzt am breiten Fußball setzen sich die Trainer selber immer unter Druck, dass sie natürlich performen müssen, Ergebnisse performen müssen. Und ich weiß selber, dass aus dem NLZ, wenn ich halt als NLZ wie Hertha BSC in einem Turnier im Achtelfinale aber rausfliege, dann weiß aber, wer am nächsten Tag anruft. Achso, jetzt, ich will nicht Hertha BSC und es aktuell, aber zumindest war das früher häufig so. Und ich kenne auch viele Jugendtrainer, bei denen es der Fall ist, dass wenn sie eigentlich zu den Favoritenkreis und ein NLZ sind, was eher Turniere gewinnt, wenn sie dann irgendwie rausfliegen gegen, jetzt nehmen wir mal Mainz 05, die vielleicht in dem Jahrgang nicht so gut sind, dann klingelt aber am nächsten Tag das Telefon und man muss sich rechtfertigen. Und das fördert natürlich nicht unbedingt, dass ich genau das provoziere und vielleicht auch mal einen Leo Tessmann auf die Bank setze, weil es einfach für die Entwicklung von dir gut ist, aber auch für die Entwicklung der anderen, sondern es fördert einfach wieder nur, dass Ergebnisse zu meinem persönlichen Erfolg als Trainer führen und zu dem aktuellen Erfolg der Mannschaft, aber wahrscheinlich nicht für die Entwicklung der Spieler.
Das war auch so eine Erkenntnis von uns in unserem Buch oder eigentlich über die ganzen letzten Jahre, auch durch die ganzen Gespräche, die wir geführt haben. Die meisten Probleme, die wir bei uns im Nachwuchsfußball haben, sind systemischer Natur, ja, oder so, beruhen auf systemischen Dynamiken. Wir haben so viele kluge, smarte Leute, so viele gute, fähige Trainer und auch Funktionäre in eigentlich allen Nachwuchsleistungszentren und auch bei den Verbänden und so. Also es geht nicht um das Wissen, das wir nicht haben, sondern wir haben das Wissen. Wir können es vielleicht nur noch nicht so ganz in Können übersetzen. Und was uns, glaube ich, am allermeisten fehlt, ist die Haltung. Also auch einfach mal über den Dingen zu stehen, Dinge auszuhalten und für das einzustehen, an das wir glauben. Ich glaube, dass das so ein bisschen der Fehler ist, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle auftritt. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass ja, Leute breite Schultern entwickeln und ihr Rückgrat finden und sich nicht so sehr an anderen orientieren, ja, sondern einfach ihr Ding machen, ihr Ding durchziehen und auch mit möglichen Konsequenzen leben. Also wenn du von einer Sache überzeugt bist als Trainer, dann musst du da voll dahinter stehen, auch wenn es womöglich am Ende bedeutet, dass du deinen Job deswegen verlierst. Das muss ja nicht heißen, dass du nie wieder diesen Job bei einem anderen Verein findest. Ich glaube, da es ist für mich leicht zu sagen, weil ich nicht diese Abhängigkeit habe, weil ich durch meine Ausbildung und durch das, was ich bisher gemacht habe, sicherlich viele Optionen irgendwie habe beruflich. Aber trotzdem würde ich mir das wünschen, dass man ja da mehr an die Dinge oder die Dinge macht, an die man auch wirklich glaubt und sich nicht von irgendwelchen systemischen Zwängen unterkriegen lässt.
Ja, ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, den du da ansprichst. Ich glaube, das ist, wie du sagst, nicht so einfach, weil wenn natürlich der Druck von oben kommt und da ist halt einfach der Fisch stinkt vom Kopf, im besten Fall wird es einfach von oben herabgelebt, dann ist es auch einfacher, das so zu machen, wie ich das als bestmöglichst für die Entwicklung der Kinder da ist. Und ich glaube, wenn du jeden Trainer fragen würdest, warum bist du Trainer, dann würde jeder sagen, um die Kinder bestmöglichst zu entwickeln. Wenn aber jeder ehrlich zu sich selber ist, glaube ich nicht, dass er alles dafür tut, damit sich die Spieler bestmöglich entwickeln, sondern auch viel dem System geschuldet, einfach auch ergebnisorientiert arbeiten. Und das ist natürlich, also wie du sagst, ein Riesensystemfehler. Ich hatte es damals, also ich habe von der U9 bis zur U12 beim VfB oder bis U11, richtig, aber ja. Du warst ja damals auch schon bei Hertha. Also ich kann mich noch an meine Anfänge erinnern. Ich hatte zwar VfB Stuttgart auf der Brust stehen, aber am Ende des Tages war es eigentlich ein Verein wie in Anführungszeichen jeder andere. Ich habe meine Wäsche daheim gewaschen, also meine Mutter logischerweise in dem Fall. So weit war ich noch nicht, aber ich musste meine Wäsche daheim waschen. Wir hatten keine eigene Kabine, sondern es war halt so ein klassischer Kabinentrakt, der vielleicht ein bisschen besser war wie bei einem Breitensportverein, aber auch jetzt nicht gravierend, weil damals gab es das ganze Konstrukt NLZ auch noch nicht. Und deswegen hatte ich auch nicht so immer dieses krasse Gefühl, ich bin jetzt was Besseres als andere und bin jetzt beim VfB. Und als ich dann damals, ich hatte mein Praktikum von meinem Studium, ich habe auch Sportwissenschaft studiert und habe mein Praktikumssemester damals beim VfB gemacht im NLZ und durfte dort mitwirken in vielen Bereichen, was super wertvoll war, weil ich es dann einmal aus der Sicht, wie war es damals bei mir als Spieler und dann jetzt auf der anderen Seite sehen durfte. Und da hat sich natürlich unfassbar viel verändert. Da war das neue NLZ vom VfB da. Und ich hatte dann ein Abschlussgespräch mit dem NLZ-Leiter. Damals, ja, keine Diskussion, sondern einfach nur ein Gespräch, wo er mich gefragt hat, wie ich das halbe Jahr fand und was ich so aus meiner Perspektive erzählen würde. Und es war für mich super lehrreich, aber ich habe ihm auch gesagt, hey, was ist der Grund, warum man den Spielern schon alles hinterher trägt? Die Wäsche, die sich um nichts mehr kümmern müssen, weil ich irgendwie von meiner Seite aus nicht das Gefühl habe, dass es förderlich ist für die Entwicklung der Menschen vor allem. Und dann auch gleichzeitig aber auch, wenn der Mensch nicht gefördert wird, auch nicht der Spieler. Und dann war die Antwort, ja, sinnbildlich für das, was du jetzt sagst, Struktursystemproblem, dann nochmal eine Ebene drüber, weil er halt sagt, wenn wir das nicht machen, gehen sie halt zu Hoffenheim, Karlsruhe und Co. Ja gut, und dann sind wir aber beim Thema Haltung. Klar, dann kann man sagen, okay, ist mir egal und dann beißen wir vielleicht den sauren Apfel, dass wir nicht die Top-Talente bekommen, aber zeig Haltung und das ist vielleicht langfristiger, nachhaltiger Erfolg. Aber wie du halt auch weißt, ist manchmal das System Fußball nicht ganz so nachhaltig geprägt und sehr vom kurzfristigen Geschäft. Auch da anderes Beispiel, Thema, wir kommen ja viel aus dieser Werteschiene und auch das Thema Werte und Training von persönlichen sozialen Kompetenzen ist halt nichts Kurzfristiges. Ich kann nicht ein Training machen und habe dann eine direkte Verbesserung im respektvollen Umgang miteinander oder in der Teamfähigkeit oder im Vertrauensverhältnis. Und das ist ein Prozess, der dauert. Aber wenn ich die Haltung habe und das machen möchte, dann ist es das Beste für die Entwicklung des Teams, der Mannschaft, der Spieler, der Menschen etc. Und wir hatten da auch mal mit einem NNZ-Leiter gesprochen, so wie, okay, wie schaffen wir es, Werte mehr in das Training zu integrieren, in das System Nachwuchsleistung zu integrieren. Und er hat auch gesagt, dass da ein Riesenproblem halt diese Schnelllebigkeit ist. Und er gemeint hat, ich kann jetzt hier ein Wertesystem erarbeiten in dem Verein. Das ist cool und es wurde auch schon mal gemacht und steht halt auf irgendeinem Papier. Aber in den letzten 7 Jahren, in der er hier ist, hat er, glaube ich, jedes Jahr 7, 8 neue Trainer. Und wenn er jetzt ein Wertesystem mit dem Verein entwickelt, dann ist in 8 Jahren, 7 Jahren ist ein komplett neue Mannschaft hier, also Mannschaft von Form von Mitarbeitern hier. Super schwierig, aber auch da wieder hatten wir dann auch die Diskussion von Haltung. Okay, dann ist das halt, sind es die Werte, für die der Verein steht und dann holt man sich auch Menschen rein, die zu diesen Werten passen. Und vielleicht, wenn man das auch schafft, so ein Wertesystem zu etablieren, dann schafft man es vielleicht auch, dass nicht unbedingt jeder Trainer nach 1, 2 Jahren direkt weggeht, weil es irgendwie auch ein bisschen um Wertschätzung und Wohlfühlcharakter geht. Und da sind wir auch wieder beim Thema, ja, so ein bisschen Werte, eigene Werte und wie passe ich dann auch zu einem Verein rein. Jetzt war es eine kleine Anekdote und ein paar Beispiele von mir. Ich weiß nicht, was du darüber denkst.
Ja, voll interessant. Das ist eigentlich einfach der Lieblingssatz, irgendwie, den viele NLZs haben. Die anderen machen es doch auch. Und dieser Satz entschuldigt fast alles. So, und man merkt einfach, der Zweck heiligt alle Mittel. Und das ist ein großes Problem. Ich glaube, dass die Angst, die empfunden wird, dass irgendwelche Spieler dann zu einem anderen Verein gehen oder dass irgendein Trainer uns dann verlässt oder wenn wir klare Grenzen aufzeigen zu gewissen Eltern von Spielern, dass die Spieler dann den Verein verlassen und so. Ich glaube, diese Ängste sind übertrieben. Also die braucht man nicht haben. Und ich glaube, der Wert, der sich daraus ergibt, wenn man da konsequent ist und seiner Haltung folgt, der langfristige Nutzen ist viel größer als der kurzfristige Verlust. Und ich glaube nicht, dass diese Ängste, die die handelnden Personen dann haben und deswegen daraus dann die Entscheidung treffen, das wirklich sein müssen. Andererseits ist es mit dieser Kurzfristigkeit, die du eben geschildert hast, natürlich wirklich ein Problem, weil die handelnden Personen, die haben alle in der Regel irgendwie 2 oder vielleicht mal 3 Jahresverträge. Das heißt, wenn du jetzt den Grundstein legst mit einer wertebasierten Ausbildung zum Beispiel und sich der Nutzen daraus erst in 7 oder 8 Jahren vielleicht zeigt, ne, und dafür aber ein massiver Nutzen ist, dann ist die Chance hoch, dass du vielleicht auf dem Weg ausgewechselt wirst, weil du eben eine kurzfristige Leistungsdelle oder sowas hast. Und das sind halt diese Systemfehler oder die Systemprobleme, die viele haben. Aber trotzdem glaube ich, dass das der richtige Weg ist. So, und du stehst immer vor der Herausforderung, dass du langfristig die Dinge anschiebst und dabei aber kurz- und mittelfristig halbwegs erfolgreich bleibst. Also zumindest so gut bleibst, dass du dich im Rahmen des Vernünftigen irgendwie bewegst. Weil du musst ja auch nicht immer Erster werden. Und du musst ja auch, also ob du am Ende dann 5. oder 8. oder 10. wirst in der Liga, das ist ja dann in der Regel auch egal. Und ich finde einen Verein, der das wunderbar zeigt, dass man das auch verkraften kann, wenn man mal absteigt aus den Junioren-Bundesligen. Das ist halt der SC Freiburg.
Ne? Also, wollte ich gerade sagen, ja.
Die sind mit ihrer U19 auch schon Pokalsieger gewesen. Sie sind zwischenzeitlich aber auch mal abgestiegen. Mit ihrer U23 haben sie, glaube ich, fast die dritte Liga mal gewonnen. oder waren zumindest in der dritten Liga dabei. Jetzt sind sie dann wieder abgestiegen und so, aber trotzdem haben sie immer festgehalten an dem, woran sie glauben. Und das zeigt sich ja jetzt über lange Zeit auch schon, wie hervorragend dieser Weg ist.
Absolut. Und man sieht ja auch an der ersten Mannschaft, wie viel besser die Durchlässigkeit auch ist im Vergleich zu vielen anderen Vereinen. Tatsächlich hatten wir es dann mit dem NLZ, wo ich gesprochen habe, auch über SC Freiburg, dass das so gefühlt der einzige Verein ist, der es anders macht und so auch Haltung hat und vielleicht auch mal kurze Rückschläge verkraftet. Und ist ein Riesenproblem. Ist jetzt erstmal nicht mein Problem, aber ist natürlich trotzdem eine Sache, die mich unfassbar beschäftigt, weil es natürlich so viele Geschichten gibt wie deine. Ich finde es so schade, weil es so viele tolle Talente hier in Deutschland gibt. Und die, glaube ich, viele bleiben auf der Strecke aus Gründen wie deine, dass sie irgendwie dann am Ende vor Herausforderungen stehen, die sie nicht bewältigen können, dass sie vieles zu früh zu Kopf gestiegen ist. Und das fängt halt einfach damit schon an und ist einfach ein riesen System- und Strukturproblem. Jetzt haben wir natürlich aber auch Zuhörer, die nicht unbedingt in NLZs arbeiten, sondern auch eher im Breitensport aktiv sind, für die ist es vielleicht super interessant, mal zu hören und zu erfahren. Aber vielleicht hast du auch, wir hatten vorher schon das Thema Autonomie, also Thema, die Spieler mit in die Eigenverantwortung zu bringen. Und das ist ja nicht nur ein Thema für NLZs, sondern auch Thema für jeden Trainer, der da draußen aktiv ist. Hast du vielleicht da auch noch, gerade aus der Denkfabrik oder für die breite Masse, vielleicht noch so 2, 3 Tipps, die jeder Trainer einfach super gut einbauen kann, und wenn es nur ein paar Prozente ist, die er dann dadurch verbessern kann, aber das vielleicht auch einen riesen Mehrwert hat für die Kinder am Ende des Tages.
Das ist natürlich pauschal immer schwer zu beantworten, weil es immer Leute geben wird, die sagen, nee, das können wir nicht machen, weil irgendwelche Kapazitäten fehlen oder, ne? Aber ungeachtet dessen möchte ich wirklich dafür werben, dass wir den Kindern freie Spielzeiten ermöglichen. Wenn wir um 17.30 Uhr Trainingsbeginn haben und es aber schaffen, dass wir als Trainer oder wenigstens der Platzwart oder irgendein Elternteil es schafft, schon ab 16.30 Uhr vielleicht da zu sein, dass wir die Sportanlage aufmachen und den Kindern einfach eine Stunde freies Spielen ermöglichen, bevor sie in das Training gehen. Und manchmal ist dieses freie Spielen so gut und wird so gut angenommen, dass wir als Trainer dann um 17.30 Uhr dastehen und denken, nichts von dem, was ich jetzt machen kann mit meinem Training, wird auch nur ansatzweise so gut oder noch besser sein, als das, was die Kinder gerade machen. Und dann lassen wir sie einfach 2 oder 2,5 Stunden spielen. Und am Ende waren sie von 16.30 Uhr bis 19 Uhr auf dem Trainingsplatz und haben vielleicht gar kein richtiges Training, in Anführungsstrichen, gehabt, sondern sie haben einfach frei gespielt. Also Sportanlagen öffnen und Zeiten ermöglichen, in denen die Kinder auch außerhalb des Trainings spielen können und die Kinder auch dazu ermutigen und dazu motivieren, diese Zeiten zu nutzen. Das ist, glaube ich, etwas, was jeder Trainer machen kann. Und du hast vorhin diese Trainer angesprochen, die sehr viel Kontrolle ausüben wollen und die sehr viel kommentieren und viel mehr üben als spielen, weil sie eben auf die Übungsformen mehr Einfluss nehmen können, auch im Coaching. Damit wäre deren, sag ich mal, Probleme wäre schon halbwegs gelöst. Ne? Wenn du vorher schon eine Stunde spielen lässt, dann kannst du auch im Training ein bisschen mehr coachen und ein bisschen mehr reinreden in die Übungen. Also das wäre, glaube ich, eine praktische Lösung für jedermann.
Ja, danke dir. Ich glaube, das hilft definitiv. Und wenn es keine Stunde ist, dann sind es vielleicht 30 Minuten. Alles, was da in die Richtung geht, glaube ich, hilft auf jeden Fall schon mal, um frei kicken zu lassen. Oder wenn es auch, bei uns war es auch häufig, wir hatten so ein Zusatztraining und ganz häufig war es dann so, dass die Kinder danach noch kicken wollen, frei kicken wollten. Und dann waren aber die Eltern schon da und dann haben halt die Eltern einfach nur zugeschaut, aber die Kinder haben noch frei gekickt, weil sie noch kicken wollten, haben die Tore stehen lassen. Auch das ist ja dann eine Möglichkeit, einfach solche freien Spielzeiten zu ermöglichen, wo einfach keine Vorgaben sind, wo automatisch all die Dinge passieren auf natürlichem Wege, ohne dass ich was künstlich inszenieren muss. Das ist natürlich unfassbar wertvoll für die Kinder. Und dann auch teilweise, ich finde es dann auch manchmal super wertvoll, wenn zwar einer da ist, dass natürlich, wenn sich ein Kind verletzt und sonst was, dass irgendwie eine Ansprechperson da ist, aber auch Entscheidungen, es gibt keine also ich bin dann nicht Schiedsrichter, sondern Schiedsrichterentscheidungen sind dann bei den Kindern. Und die entscheiden auch, ob das jetzt ein Foul war, ob das kein Foul war, ob der Ball im Aus war, ob der Ball nicht im Aus ist, wie viel es steht, wie überhaupt gezählt wird, gibt es vielleicht besondere Regeln, weil wir da natürlich genau bei diesem Autonomie-Thema drin sind. Da gibt es dann Leute, die Verantwortung übernehmen. Da gibt es dann Leute, die vielleicht einfach mal scheitern und mit einer Meinung nicht so durchdringen können. Und das ist aber wieder eine neue Erfahrung, wieder einen anderen Weg zu finden. Also unfassbar wertvoll. Manchmal sind es dann doch irgendwie die einfachen und kleinen Dinge, die dann doch die meisten Sachen oder die größten Dinge bewirken. Also ist alles kein Rocket Science, sondern manchmal gefühlt muss man einfach wieder auch zurück zur Basis. Und das ist auch so ein bisschen unsere Anfänge. Ich glaube, unsere Generation war es auch noch, die noch viel auf Bolzplätzen einfach agiert hat. Das ist einfach leider heutzutage nicht mehr ganz so der Fall ist. Aber umso schöner, wenn man das dann auch vielleicht in einem anderen Setting, aber dann auf dem Sportplatz ermöglichen kann.
Ja, was man natürlich auch machen kann, ist, wenn man auch eine Kabine hat, ne, wo man an die Kabinentür irgendwie einen Flipchart aufhängen kann oder so, dass man halt schon vor dem Training auch mit den Kindern oder Jugendlichen, es kommt natürlich immer ein bisschen auf das Alter an und auf die Reife der jeweiligen Altersklasse, ist ganz klar. Aber so als Tipp, man kann ja das Training, das man macht, schon vorher einmal komplett in der Theorie durchgehen. Also man kann auf einem Flipchart schreiben, was heute der Schwerpunkt ist und kann die Übung schon mal skizzieren und dann schon in der Kabine die Kids abfragen, was heute wichtig ist, um den Trainingsschwerpunkt umzusetzen. Also worauf sie bei der Ausführung der Übung achten sollen, damit die Übungen halt einen Mehrwert haben und gut funktionieren. Und das kann man vor dem Training wunderbar machen, dass man mit den Kindern darüber spricht und die Kinder quasi ihre eigenen Lernziele definieren darüber. Also wir als Trainer wollen dann eher über das Fragen oder also über das Fragenstellen kommen und nicht so sehr die Antworten vorgeben und lenken dann einfach die Diskussion in die Richtung, die wir haben wollen. Aber beziehen so die Kinder mit ein, weil was wir in dem Moment schaffen, ist, wenn wir dann mit den Kindern rausgehen, dann wissen sie ganz genau, worauf es ankommt. Und wir brauchen gar nicht mehr so viel draußen coachen, weil wir eigentlich immer nur erinnern müssen an die Dinge, die Kinder selber herausgefunden haben vorher. Und so beschäftigst du dich einfach mehr mit dem, was du dann draußen machst. Und deswegen halte ich das auch für eine gute Gelegenheit, für mehr Autonomie zu sorgen und dafür zu sorgen, dass Kinder einfach auch ein bisschen ein Stück weit Verantwortung für ihren Trainingsprozess übernehmen.
Ja, das Thema Fragen anstatt einfach Aussagen vorgeben ist, glaube ich, ein Riesenpunkt. Also Julia und ich hatten da auch schon mal eine Podcast-Folge gesondert, nur zu diesem Thema, zum Thema Reflexion. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören, wo wir das ganze Thema in der Tiefe beleuchten, warum das unfassbar wichtig ist, weil viele Trainer scheuen sich, glaube ich, davor, weil es so ein bisschen ein Ego-Problem ist, gerade auch mit Reflexion grundsätzlich, weil wenn sie Fragen stellen, sie Angst haben, dass nicht die Antwort kommt, die eigentlich kommen sollte oder die sie sich erhoffen. Und zweitens, das Thema, also Zeit, und dann bei vielen Argumenten, ja, wenn ich dann viele Fragen stelle, das kostet ja mehr Zeit, wie wenn ich es einfach sage. Aber da sind wir genau beim Thema wie vorher, ist halt kurzfristig, brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber dafür habe ich langfristig viel größeren Erfolg, weil wenn natürlich ich ein ganz, also ein sinnvolleres Lernen habe und ein implizites Lernen habe und die Kinder dabei habe in meiner, ja, in meinen Trainingszielen, die dann auch hoffentlich zu denen ihren Trainingszielen werden. Von dem her, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber da gerne nochmal Appell, hört in die Sonderfolge von Julia und mir rein zum Thema Reflexion. Und ja, jetzt abschließend, jetzt sind wir schon sehr, sehr lange im Austausch, das war mir aber klar, dass es eine längere Podcast-Folge wird, aber ich glaube, alle Zuhörer begrüßen das Ganze. Haben wir am Ende noch kurz zwei, drei Kategorien. Und eine Kategorie, die ich jetzt seit zwei Folgen mit reingenommen habe, sind fünf schnelle Fragen mit Tiefgang. Und das ist eine Mischung aus, also
widerspricht doch.
Ja, ist, mit Tiefgang meine ich einfach nur, dass es vielleicht auch so ein bisschen für dich deeper werden kann oder wo du vielleicht mal kurz nachsprechen musst. Aber war klar, dass hier du den Ganzen erstmal widersprichst. Dann würde ich es einfach nur fünf Fragen mit Tiefgang nennen. Aber das Ziel ist schon, dass du das mit wenig Sätzen versuchst zu beantworten. Du darfst aber natürlich auch, wenn es eine Frage bedingt, auch gerne ausholen. Aber es sind fünf Fragen und teilweise, die sich auf den Fußball und aufs Trainerdasein beziehen und teilweise aber auch über dich persönlich. Dann würde ich einmal mit der Frage Nummer 1 starten. Wann hast du zuletzt einen Spieler gesehen und gedacht, der wird scheitern, nicht wegen Talent, sondern wegen seinem Umfeld?
Sehe ich jeden Tag. Also fast immer, wenn ich auf Trainingsplätzen unterwegs bin, habe ich zumindest diesen Hintergedanken, ja.
Was ist eine Eigenschaft an dir, die dir im Leben schon oft im Weg stand, aber dich gleichzeitig auch dahin gebracht hat, wo du heute bist?
Ich bin sehr neugierig und sehr begeisterungsfähig und habe, glaube ich, das Problem, dass ich mich für zu viele Dinge interessiere. Und dadurch habe ich glücklicherweise sehr viele Optionen für die nähere Zukunft. Aber es fällt mir dadurch auch manchmal etwas schwieriger, mich zu fokussieren und mich wirklich auf eine Sache zu konzentrieren. Und das steht mir sowohl manchmal im Weg, hat mich aber auch dahin geführt, wo ich heute bin. Also positiv und negativ.
Was ist gefährlicher, ein Trainer, der zu wenig weiß oder ein Trainer, der glaubt, er weiß alles?
Ein Trainer, der glaubt, er weiß alles. Das ist keine gute Eigenschaft. Raimund Verheyen hat mal, glaube ich, in einem seiner Bücher geschrieben, Coaches are lifelong students of the game. Und dem schließe ich mich an, wenn sie es nicht sind, sind sie keine guten Trainer.
Wenn du einem Jugendspieler nur eine Fähigkeit fürs Leben mitgeben dürftest, welche wäre das?
Antifragilität.
Warum war mir klar, dass du das sagst? Und letzte Frage, wann fühlst du dich aktuell wirklich zufrieden, unabhängig vom Fußball?
Immer wenn ich nach Hause komme und weiß, wer auf mich wartet und welche schöne Verantwortung ich in meinem Privatleben habe und in den nächsten Monaten auch noch mehr bekommen werde.
Spoiler. Sehr schön, dann danke dir erstmal dafür. Ich nutze es gerne, wenn wir gerade viele oder Leute auch aus dem Trainer da sind, egal ob es jetzt Spieler oder auch Trainer sind, die tagtäglich auch mit Übungen, Spielformen zu tun haben. Was war deine Spielform, die du als Trainer oder als Spieler auch am liebsten gemacht hast, die aber auch einen super Mehrwert im Entwicklungsprozess hatte?
Ach, es gibt ja so viel. Also was ich immer geliebt habe, auf beiden Seiten, also sowohl als Spieler als auch als Trainer, sind so Champions-League-Modus-Wettspiele. Also Duelle in jeglicher Form, ob jetzt mit Ball oder ohne Ball, welches Spiel auch immer. Aber das in einem Champions-League-Modus organisiert, mit Aufsteigen und Absteigen und den verschiedenen Klassen und ein bisschen Storytelling drumherum und so, das hat mich immer angezündet und zündet, glaube ich, auch fast jedes Kind an, weil Duelle einfach geil sind. Und wir auch die Spieler dahin erziehen sollten, dass sie Duelle geil finden, weil wir wollen gute Duellspieler haben.
Danke dir. Und dann haben wir zum Abschluss eigentlich nur noch eine Kategorie, und zwar das magische Dreieck.
Zeit für das magische Dreieck. Mensch, Trainer, Vorbild.
Das ist ja hier bei uns der Perspektivwechsel Mensch, Trainer, Vorbild. Deswegen ist das magische Dreieck Mensch, Trainer oder Vorbild. Und wir haben hier so einen kleinen Fragenkatalog, in den ich gleich reingreifen darf, in die jeweiligen Kategorien. Du darfst eine Kategorie wählen, aus der ich ziehen darf. Ich habe keine Ahnung, was da für eine Frage drinsteckt. Die hat nämlich Rea vorbereitet. Aber du darfst Mensch, Trainer oder Vorbild auswählen.
Nehmen wir mal Vorbild.
So, Vorbild. Hier.
Kann ich auch, wenn ich die Frage höre, nochmal wechseln?
Schauen wir gleich. Ah ja, okay. Hier haben wir eine passende Frage zum Thema Vorbild. Dann darfst du entscheiden, ob du die haben möchtest. Wann hast du zum letzten Mal ein Vorbild gebraucht und wer war es?
Es ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, dass es immer Vorbilder braucht. Und mein größtes Vorbild war eigentlich seit jeher mein Papa, weil er sowohl das Privatleben als auch sein berufliches Leben ja aus meiner Sicht wirklich hervorragend gemeistert hat. Und für mich als Jungen früher, ich fand es einfach immer imponierend, wie er so viel Sicherheit für ein Kind ausstrahlen konnte. Und das ist eigentlich bis heute geblieben. Das gilt für beide meine Eltern, aber dadurch, dass ich ein Junge bin, glaube ich, war dieser Vorbildscharakter bei meinem Papa einfach noch deutlicher, weil ich gemerkt habe, krass, also wenn ich das irgendwann mal meinem Kind oder meinen Kindern vermitteln kann, dann habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht.
Wow, stark. Danke dir. Liebe Grüße gehen raus an alle Papas. Papa, ich liebe dich. Kann ich nur unterschreiben. Deswegen vielen, vielen Dank dir. Wenn du nicht noch irgendwie eine steile These hast, die du gerne loswerden möchtest oder gerne auch Werbung machen möchtest für dich selber, dann Dann sind wir nämlich durch mit dem Podcast. Ja, deswegen mache ich das gerne für dich. Ihr dürft gerne Leo Tessmann auch auf LinkedIn folgen. Super, super spannende Beiträge, die er da dort immer teilt. Ihr dürft gerne auch der Denkfabrik sowohl auf Instagram mittlerweile, habt ihr einen eigenen Podcast-Account, folgen, dass ihr dir auch immer so kleine Snippets von dem Podcast und dürft dann aber natürlich auch gerne in den Podcast mit reinschauen. Da, wenn euch gerade die Themen, die Leo angeschnitten hat heute, in der Tiefe interessieren, da wird er sich auch nochmal mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen unterhalten. Ich glaube, Thomas Broich war jetzt zum Beispiel ein Podcast-Gast, den ich selber gehört habe. Sehr spannender Podcast gewesen. Also kann ich sehr empfehlen, genauso auch wie das Buch, das ja jetzt schon draußen ist, dass ihr euch gerne die zweite Auflage euch holen dürft.
Ich hab sogar schon ein Exemplar vorab bekommen.
Oh, stark.
Ja, also lest fleißig.
Das kann ich auch nur unterschreiben. Wir packen natürlich dann auch den Link zum Buch und zu eurem Podcast mit in die Shownotes, dass da natürlich alle abgeholt sind. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, Leo, außer vielen, vielen Dank zu sagen. Ich glaube, das war bislang unser längster Podcast mit Gast, was aber, glaube ich, auch seinen Grund hat. Und ich glaube, wir könnten das Ganze noch 1-2 Stunden länger ziehen und es würde nicht langweilig werden. Vielleicht machen wir irgendwann mal nochmal eine zweite Auflage. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank dir. Ich wünsche dir nur alles, alles Gute. Auch für die, du hast ja vorher einen Perspektivwechsel angeschnitten, was gerade herausfordernd ist. Für die Zeit jetzt, für die herausfordernde Zeit, für die vielen Perspektivwechsel, die du gerade eingehen musst. Und wünsche dir da alles Gute. Und dann hoffe ich, dass natürlich, wenn du im Süden mal wieder bist oder ich im Norden oben bin oder im Nordosten bin, dass wir uns dann bald mal wiedersehen.
Ja, vielen Dank. Es war mir auch eine große Freude. Ich verfolge euch weiterhin. Liebe Grüße auch an Julia und dein Team. Und ja, freue mich, dass wir miteinander verbunden sind und Gespräche dieser Art zum Glück auch privat führen dürfen oder können. Das macht mir immer eine Freude.
Das war Perspektivwechsel. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast, folge uns auf deiner Lieblingsplattform und teile uns deine Gedanken mit. Bis zur nächsten Folge, wenn wir gemeinsam wieder die Perspektive wechseln.